setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Greta, du befindest dich gerade im Sudan.
Ja, weiß nicht, ob man jetzt gerade die Vögel hört. Wahrscheinlich nicht, aber wir sind schon schlafen gegangen. Ein Glück.
Normalerweise, wenn wir telefonieren, dann hört man im Hintergrund, oder wenn du mir Sprachnachrichten schickst, dann hört man im Hintergrund schöne Vögel, exotische, interessante Geräusche immer mal wieder. Oder Grillenzirpen auch gerne. Greta, du bist im Sudan und du bist da mit der Organisation Kap Anamur. Und ich wollte dich als allererstes fragen, wo du dich gerade genau befindest. Mal mir ein Bild.
Jetzt gerade in diesem Moment sitze ich tatsächlich schon im Dunkeln, bei mir ist es ja auch schon eine Stunde später, auf einem Local-Bed, das ist eigentlich ganz bequem, in unserem Compound. Und so ein bisschen im größeren Bild befinde ich mich im Sudan, wie du schon richtig gesagt hast, in den Nuba-Bergen. Eine tatsächlich sehr abgelegene Region.
Du bist mit der Organisation Kap Anamur da. Wie bist du da drauf gekommen, das zu machen?
Ja, Sudan stand tatsächlich nicht natürlich an erster Stelle. Also das ging eher so über die Idee, humanitäre Hilfe irgendwann zu leisten. Und ich glaube, das ist bei den oder bei vielen Medizinstudierenden immer so ein Traum, oder so eine Idee, irgendwann könnte ich das vielleicht mal machen. Und irgendwann kam dann bei mir so ein bisschen, also so war es bei mir eben auch, aber eher so richtig unpräzise, so irgendwann macht man es dann vielleicht. Man kennt es ja auch, glaube ich, irgendwie so eher so von MSF, dass man auch eine Facharztausbildung braucht und mitunter natürlich auch viel Erfahrung. Und dann habe ich mich aber mal informiert, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus so einer Alltagsroutine heraus, alles ist irgendwie Alltag. Und ich hatte das Gefühl, es wäre jetzt mal wieder an der Zeit, vielleicht was Neues, was anderes doch vielleicht nochmal auszuprobieren. Und habe mich da ein bisschen informiert. Und dann hat sich das alles irgendwie sehr schön gefügt. Ich bin dann irgendwie auf Kap Anamur gestoßen. Und da kann man sich tatsächlich nach 3 Jahren Berufserfahrung schon bewerben. Und ja, da hat irgendwie alles sehr gut oder mir sehr zugesagt und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist vielleicht auch gerade der Zeitpunkt, dass dieser irgendwie so mega unspezifische Wunsch dann vielleicht doch auch einfach mal praktisch angegangen werden kann. Und da müssen natürlich auch immer irgendwie die Umstände ganz gut zusammenpassen und das hat es einfach bei mir gerade gemacht und das war so der erste Schritt, dass ich mich beworben habe. Und Kap Anamur ist ja auch eine recht kleine Organisation. Das hat mir auch direkt zugesagt und dann bin ich tatsächlich so auf dieses Projekt hier im Sudan gestoßen.
Wie war deine Anreise in den Sudan?
Ja, die Anreise war super spannend. Ich habe mir da vorher kein Bild von gemacht und das war auch total gut so. Ich glaube, man kann sich davon auch einfach vorher kein Bild machen. Es war Regenzeit und Anreise in der Regenzeit ist, habe ich mir dann danach sagen lassen, generell natürlich auch was sehr Spezielles. Genau, also es ist natürlich eine generell sehr lange Anreise. Also genau, natürlich geht erstmal ein Großteil eben über Flugzeuge ganz normal und dann ab einem gewissen Punkt quasi über den Landweg. Und das sind, also mit dem Auto, das sind eigentlich so, 8 bis 9 Stunden jetzt in der Trockenzeit, auch mal weniger, irgendwie so 6 bis 7. Und darauf habe ich mich auch erstmal eingestellt. Die Straßen waren aber komplett matschig. Also das kann man sich wirklich einfach nicht vorstellen. Man hat ja hier eigentlich nur generell diese kompletten Geländewagen. Und hier war auch das erste Mal, wo ich gemerkt habe, diese Autos, die man sonst ja auch manchmal so in Europa sieht, die machen hier wirklich super Sinn. Also mit anderen Autos könnte man sich hier in der Regenzeit absolut gar nicht fortbewegen. Ja, und dann sind wir eben losgefahren. Es war eine Strecke von noch nicht mal 200 Kilometer und im Endeffekt haben wir 2 Tage gebraucht. Also wir mussten unterwegs schlafen. Das war auch so nicht geplant, aber es war natürlich irgendwie schon so das erste Abenteuer. Naja, und dann fährt man halt eben los und merkt sehr schnell, dass die Straßen einfach nicht befahrbar sind, weil es unfassbar große Matschgräben und Matschlöcher gibt. Wir sind tatsächlich auch im Konvoi gefahren mit zwei anderen Autos, aber mussten alle permanent ungefähr aus diesen Matschlöchern mit Traktoren rausgezogen werden. Und da sieht man auch einfach, was für einem riesen quasi äußeren Einflüssen diese Autos einfach unterlegen sind. Naja, so ständig an der Winch vorne aus dem Matschloch gezogen werden, tut auch keinem Auto irgendwie gut. Aber ja, die Fahrer sind dann, mussten natürlich immer aussteigen, haben versucht, uns freizuschaufeln. Naja, wenn man da dann auch eben als Frau mitfährt, dann wird da auch geguckt, dass man natürlich am besten so möglichst wenig aussteigt. Natürlich macht man das dann doch mal, aber ja, wird schon sehr auch darauf geachtet, dass man am besten drin sitzen bleibt. Und die sind dann wirklich auch komplett triefend rausgefahren und wirklich, also diese Fahrer, meine tiefste Bewunderung, wie man da gut fahren kann. Also das ist, finde ich, echt ein krasser Job und ich beneide die ein bisschen um ihre Fahrfertigkeiten. Das kann ich ganz klar sagen, ey.
Das klingt wirklich mega, mega abenteuerlich. Hast du dich zu irgendeinem Punkt mal unsicher gefühlt?
Nee, gar nicht. Also ich habe es, glaube ich, auch, also klar, irgendwann denkt man auch so, boah, ich will jetzt einfach ankommen und es ist halt die ganze Zeit mega bumpy und dann denkt man sich, boah, natürlich schon wieder stecken geblieben, was auch sonst. Aber nee, ich glaube, da war ich auch sowieso noch so voll in Ankommen und alles ist neu, die ganze Umgebung ist super spannend, super neu, deswegen war es schon auch einfach irgendwo eine coole Erfahrung natürlich auch, aber ich kann halt sagen, dass es für mich eine coole Erfahrung war, weil es für mich halt eben in dem Sinne spannend ist. Aber was man natürlich an dieser ganzen Anreise komplett merkt, ist halt einfach, wie abgelegen diese Region hier einfach ist. Also für mich ist es okay, wenn ich 2 Tage brauche, um hier einzureisen. Aber das macht natürlich irgendwie nochmal ganz krass deutlich, wie abgelegen die Region hier einfach ist. Und was das natürlich für das ganze Leben hier bedeutet, sei es Essen, sei es Medikamente, alle Güter, die hier eben eingebracht werden müssen, also sowas, was wir ja ganz alltäglich irgendwie importierte Dinge, das ist in der Regenzeit, gibt es das hier einfach nicht. Und es ist ein Riesenaufwand, hier die Dinge einzubringen. Und das ist dann natürlich irgendwie überhaupt gar kein Abenteuer mehr, sondern limitiertes Leben hier natürlich auf krasseste Art und Weise. Und ich glaube, mir ist noch nie so krass klar geworden im Leben, wie wichtig Logistik und auch einfach, wie wichtig Infrastruktur ist, dass das einfach die Grundlage von allem ist.
Total, gerade für so Krankenhäuser auch. Jetzt hast du schon so ein super lebendiges Bild gemalt, wie man sich das so vorstellen kann, schon durch deine Anreise. Wie sieht das Krankenhaus an sich aus? Wie ist es so gebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie groß ist es?
Also wir haben tatsächlich so an die 100 Betten. In der Regenzeit, wenn die Patientenzahlen doch auch sehr hoch sind, dann auch teilweise doppelt belegt die Betten, also dann noch mal mehr Patientenzahlen. Unser Krankenhaus ist jetzt aus verschiedenen Wards quasi aufgebaut, also den verschiedenen Stationen und auch tatsächlich so ein bisschen an einen Berg gebaut, dass wir auch sozusagen mehrere Etagen haben. Und das meiste sind schon Steinhäuser, aber natürlich alles recht einfach jetzt, sage ich mal, so aus der europäischen Sicht. Wir haben tatsächlich noch ein, zwei ursprüngliche Tukuls, was so hier die traditionellen Häuser sind. Aber der Rest ist eigentlich so Steinbauten, was auch ein bisschen lustig eigentlich ist, weil viele haben tatsächlich doch auch ein Wellblechdach. In der Regenzeit, wenn dann die Regenschauer kommen, ist es auch sehr amüsant erstmal, wenn man es so gar nicht kennt, weil dann das Leben kurz stillsteht, weil man absolut gar nichts mehr versteht. Wenn man zum Beispiel gerade Visite macht, dann macht man einfach kurz eine Pause.
Wie viele Abteilungen gibt es so?
Also, wir haben natürlich erstmal also die große Unterscheidung ist natürlich erstmal in OPD und IPD, also Outpatient Department und Inpatient Department. Das heißt einmal so den Ambulanzbereich, da gehen eigentlich alle Patienten natürlich erstmal durch, werden von unseren Consultations, also meisten davon sind Clinical Officer gesehen. Da gibt es natürlich einmal für Erwachsene und für Kinder. Und dann als so Bettenstation oder dann haben wir natürlich noch eine Pharmacy und ein Lab. Wie sagt man? Jetzt werde ich schon so eine, die deutschen Wörter dafür nicht kennt.
Die.
Oh, ja, also natürlich Labor und die Medikamentenausgabe, Apotheke und Labor. Und genau, die Emergency, da kommen erstmal die Patienten, oder da liegen die Patienten, die am schwersten krank sind. Da haben wir auch die Möglichkeit von Sauerstoffgabe. Da haben wir ja 10 Betten. Und dann haben wir noch eine Malnutrition-Station. Da sind dann eben alle unterernährten Kinder untergebracht. Und dann haben wir noch verschiedene Räume. Das sind dann so die Bettenstationen sozusagen. Da unterteilen wir auch ein bisschen über so Post-OP-Raum. Haben wir da einmal ein Ward für Frauen, ein für Männer und ein eher so für Kinder. Und dann haben wir noch eine Maternity. Da in der Maternity ist auch nochmal unterteilt in eben 3 Bettenräume sozusagen. Dann gibt es einen kleinen Preterm Room. Das ist so der kleinste Raum, um da möglichst gut die Temperatur auch hochzuhalten. Und dann eben ja so die Delivery Station.
Gibt es da viele Geburten?
Ja, also wir haben so, ich glaube, ungefähr so 30 im Monat. Ist natürlich auch ein großes Problem. Antenatal Care, also die Versorgung in der Schwangerschaft. Und es finden natürlich noch wahnsinnig viele Hausgeburten statt. Ja.
Wahrscheinlich, weil der Weg zum Krankenhaus auch nicht immer so einfach ist, ne? Wenn deine Anreise schon
Ja.
so schwer war.
Ja, total.
Wie sieht so dein Alltag aus?
Tatsächlich ist der Rhythmus hier so ein bisschen ein anderer. Wir gehen sehr früh ins Bett. Aber wachen auch sehr früh auf, aber anfangen zu arbeiten, also die Arbeit fängt eigentlich um 8:30 mit dem Morning Prayer an. Das ist erstmal so Übergabe, also da Übergabe vom Nachtdienst, vom On-Call wird übergeben, wie die Nacht war und dann alle Aufnahmen einmal, natürlich nochmal so alle wichtigen Dinge für den Tag besprochen. Dann wird auch immer gebetet, immer abwechselnd ein christliches und ein muslimisches Gebet. Und dann machen wir eine kurze Exercise, eine kurze Stretching-Übung für alle,
Ach,
um ganz
wirklich?
energetisch in den Tag zu starten.
Oh,
Ja,
das wäre ja richtig gut.
ja, das wurde hier mal eingeführt. Ja, das ist richtig gut. Der Staff liebt es auch voll. Ich finde, es ist auch echt eine schöne Morgenroutine. Das ist irgendwie immer ganz gut, einmal so durchgestretched in den Tag zu starten.
Das finde ich richtig gut.
Genau, und dann teilen wir uns hier, also wir, die quasi so von, also eigentlich bin ich hier mit einer ärztlichen Kollegin und wir beide teilen uns dann so ein bisschen auf, wer wo Visite läuft, beziehungsweise natürlich auch die anderen Kolleginnen, also die Nurses, die wir hier haben, da teilen wir uns einmal so untereinander auf, wer wo Visite mitläuft, aber auch unser Staff hier vor Ort teilt sich auf, wer wo Visite läuft und da wechseln wir immer durch, also wer mal wohin geht, dass so man jedes Wort mal quasi mitmacht, dann steht erstmal Visite an. Eigentlich so wie in Deutschland kann man sich das vorstellen. Da wird halt jeder Patient irgendwie angeguckt und so weiter und so fort. Ja, nach der Visite dann auch eigentlich so, wie ich mir auch einen internistischen Alltag zum Beispiel in Deutschland vorstelle, kann ich ja jetzt als Anästhesistin recht wenig von berichten. Ja, dann kommen im Laufe des Tages natürlich auch immer die Neuaufnahmen in der Emergency, die dann quasi im Outpatient Department gesehen wurden, die dann aber aufgenommen werden müssen. Da kommen dann immer noch mal Fälle rein. Und dann gibt es auch manchmal noch Ultraschalle zu tun. Ja, und alles dann so ein bisschen, was noch so nebenher anfällt. Das ist für uns natürlich auch immer noch so ein bisschen Arbeit neben dem Krankenhaus, organisatorische Sachen. Also da gibt es irgendwie immer genug zu tun. Dann von 1 bis 2 ist meistens Mittagspause. Da gehen wir dann auch hier rüber in Compound. Wir haben den großen Luxus, dass für uns gekocht wird. Ja, nach der Mittagspause dann gehen wir wieder ins Krankenhaus und so gegen 4 ist dann meistens auch der Tag erstmal vorbei und dann ist der Arbeitstag erstmal, je nachdem, wie viel so los ist, dann zwischen 4 und 5 irgendwann zu Ende.
Du hast ja schon erwähnt, dass morgens ein christliches Gebet ist und ein muslimisches Gebet. Also die Religionen sind ja schon gemischt. Wie sieht es mit der Sprache aus? Wie kommst du mit der Sprache zurecht?
Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Also unser Staff sprechen alle Englisch. Das ist natürlich irgendwie so die Grundlage. Das ist super. Also das macht das Arbeiten hier überhaupt erst irgendwie, glaube ich, möglich. Ansonsten ist Arabisch so die Hauptsprache. Es gibt hier schon super viele verschiedene Tribes auch, die alle auch noch ihre eigene Mother Tongue haben. Aber so die Verständigungssprache unter allen ist eigentlich Arabisch. Und da wäre man schon ohne quasi unseren Staff, der dann auch wirklich für uns übersetzt, aufgeschmissen. Das ist tatsächlich auch ein interessanter Aspekt, weil man erstmal merkt, wie anders das ist, wenn man nicht mit den Patienten
Ja.
direkt redet, sondern alles quasi über eine Übersetzung läuft.
Es ist schon schön bei der Anamnese, wenn man sich gut mit dem Patienten unterhalten kann. Und da ist so Sprache das Natürlichste, was man so hat.
Ja, voll.
Und sicherlich sehr komisch, wenn man es nicht hat.
Total. Und das baut ja erstmal auch voll die Bindung auf, wie man eben mit dem Patienten spricht und dass man überhaupt direkt mit dem
Ja.
Patienten spricht. Und es gibt ja auch bestimmte Fragestellungen in der Anamnese, die man genau so fragt und nicht anders. Und da geht natürlich dann schon durch Übersetzung auch manchmal was verloren. Aber ja, man kommt da auch in diese Standardfragen, kommt man auch schnell rein mit dem Arabisch. Man hat dann doch auch recht schnell so seine 3, 4, 5 Fragen, die man auf Arabisch auch stellen kann. Und das ist ja auch irgendwie so ein Höflichkeitsding, finde ich, dass man dann
Ja.
zumindest zeigt, dass man sehr gewillt ist, auch diese Sprache natürlich zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja eigentlich in unserer Folge immer einen Fun Fact. Ich wünsche mir den Fun Fact EKG-Vogel. Erklär uns bitte, was ist der
Ja.
EKG-Vogel?
Okay, also ich muss vorab sagen, dass ich an der Namensgebung leider nicht beteiligt war. Aber ich habe schon vom EKG-Vogel gehört und habe mich tatsächlich auch gefragt, was ist dieser EKG-Vogel? Man muss sagen, es gibt unfassbar viele, auch strange Tiere hier und gerade Vögel, wo man sich fragt, was ist das denn jetzt schon wieder? Aber ja, der EKG-Vogel ist nochmal ein bisschen besonders. Der gibt Töne von sich, die wirklich so ein, wie der quasi Herzrhythmuston im EKG ist, also wenn man sich an den Monitor erinnert und einfach immer den Herzfrequenzton hört. Ich habe diese Bekanntschaft mit diesem Vogel gemacht, als ich eigentlich geschlafen habe und aufgewacht bin von diesem Herzfrequenzticken. Aber man muss dazu sagen, dass es leider in einer für Anästhesisten sehr unguten Frequenz schläft. Ich weiß, glaube ich würde mal sagen, ja, wahrscheinlich irgendwie so eine 38er, vielleicht 36er Herzfrequenz entspräche, wo man als Anästhesist die ganze Zeit einfach so auf diesen nächsten Schlag wartet und quasi gewillt ist, die Atropinspritze schon in der Hand zu haben. Was natürlich nicht unbedingt dazu geführt hat, dass ich ganz entspannt weitergeschlafen habe, sondern doch ein bisschen unruhig geworden bin. Aber immerhin habe ich so herausgefunden, was der EKG-Vogel denn so ist.
Ich wünsche mir, dass du mir noch ein Foto vom EKG-Vogel schickst, wie der aussieht und wie er wirklich heißt. Das würde ich noch gerne erfahren.
Diese ganzen Vögel, ich kann die gar nicht zuordnen.
Ja.
Also ich
Du
weiß
hörst
nicht,
ihn
ich
nur
sehe hier
nachts und
manchmal
siehst ihn
Tauben.
nicht.
Ja.
Wir werden das recherchieren, ob es vielleicht im Internet Hinweise auf den EKG-Vogel gibt und was das für ein
Ich
Tier
gehe
ist.
mal nachts auf die Suche,
Ja, auf jeden Fall für
wenn ich
unseren
mal nicht schlafen
Podcast,
kann.
damit wir diesen Fun-Fact klären können. Dann vielen lieben Dank für die Mühe und dass wir dich jetzt vom Abendessen abgehalten haben. Dann
Ja,
geh
kein
mal was essen
Problem.
und dann hören wir uns bald wieder zum nächsten Teil.
Ja, bis bald.
So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.